Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute, Akupunktur für Körper, Psyche und Trauma. Mein Name ist Anne Hardy, ich bin Journalistin und habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Dr. Jürgen Schottow. Guten Tag, Herr Schottow.
Ja, hallo.
Ich stelle Sie noch vor, so wie ich das bei allen Podcasts mache. Dr. Jürgen Schottow ist Facharzt für Allgemeinmedizin und ist in einer Praxis in Friedberg, Bayern, niedergelassen. Er arbeitet zudem seit 2001 als Notarzt, wobei er sich schon seit 1989 im Rettungsdienst engagiert. Nach der Ausbildung in TCM bei der DECFA arbeitete er sich in die japanische Akupunktur nach David Euler ein. Von 2012 bis 2017 war er als Kursassistent und Dozent für Akupunktur an der Harvard Medical School tätig und unterrichtet auch in Deutschland. 2019 publizierte er seine Erfahrungen mit japanischer Akupunktur in dem Buch Japanische Akupunktur mit Palpationsdiagnostik und dieses Jahr erscheint von ihm das Buch Kränkung, Schmerz, Trauma und über dieses Thema wollen wir auch heute im Podcast reden, denn Jürgen Schottow hat einen eigenen therapeutischen Ansatz zur Behandlung von Traumata entwickelt, in dem auch die Akupunktur eine wichtige Rolle spielt. Bevor wir uns aber damit beschäftigen, Herr Schottow, würde mich noch sehr interessieren, wie Sie selbst zur Akupunktur und zur chinesischen Medizin gekommen sind.
Also die Akupunktur, ich hatte meine allererste Erfahrung während dem Studium gemacht. Da hatte ich eine Kommilitonin und die hatte in Chengdu in China Akupunktur studiert gehabt, bevor sie Medizin studiert hat. Und dann saß man in der U-Bahn und hat sie erzählt, ja, ich habe Akupunktur gemacht. Und aha, und dann zog sie eine Nadel daraus und hat mich in der U-Bahn dann akupunktiert. Und ich habe mir gedacht, das ist ja spannend. Aber irgendwie gespürt habe ich nichts. Und dann ist das alles mal so in der Versenkung verschwunden. Und dann habe ich mit meinem Facharzt für Allgemeinmedizin so angefangen. Und dann sagt dem Kollege, ja, da muss man schon irgendwas nur dazu machen. Machen Sie mal Akupunktur. Und ich dachte, oh, klingt mal gar nicht so unspannend, machen wir mal. Und bin dann irgendwie da immer weiter reingerutscht und habe immer mehr festgestellt, das ist ganz schön spannend und da kann man ganz schön viel machen. Allerdings hat mir die chinesische Akupunktur nicht so richtig irgendwie, das war nicht so, das hat mir irgendwie nicht so in mein Denken gepasst. Und dann hatte ich eben irgendwann bei einer Fortbildung David Euler kennengelernt und der hat mich dann für diese japanische Akupunktur nach Euler Kiko Matsumoto begeistert und ja, und dann bin ich da immer tiefer eingestiegen und habe dann eben an diesem Harvard-Kurs damals 2010 einen Kurs gemacht und bin dann da auch mehr oder weniger auch hängen geblieben, einschließlich an dem Kurs, dann auch als Dozent eben.
Sie haben erwähnt im Vortrag, den Sie in Rothenburg gehalten haben auf dem TCM-Kongress, dass Sie auch im Notarztwagen Nadeln setzen. Für welche Indikationen machen Sie das?
Also es gibt ein paar ganz spannende Möglichkeiten, Beschwerden einerseits auszutesten und andererseits dann auch zu lindern. Also ein klassischer Fall ist unklar starker plötzlicher Bauchschmerz. Dann, wenn man dann zum Patienten hinkommt, dann drücke ich da so auf den Bauch, schaue, wo ist der Hauptschmerz. Dann drücke ich auf ein paar Akupunkturpunkte, die passen könnten und schaue, wird der Druckschmerz am Bauch leichter. Wenn er leichter wird, dann habe ich immer ein paar Nadeln in der Hosentasche und dann steche ich mal die Nadeln und wenn es gut läuft, was ungefähr so bei zum Beispiel bei Bauchschmerzen ungefähr bei 20-30% der Fall ist, dann ist der Schmerz so in 1-2 Minuten nur noch ein Viertel ungefähr da, kann man sagen. Und das ist öfters sogar dann auch so, dass der Patient einfach zu Hause bleiben kann, weil es eine funktionelle Störung ist. Das andere ist, wenn man zum Beispiel einen Herzinfarktpatient hat, man hat ihm schon jede Menge Morphin gegeben und der Schmerz ist aber immer noch da, dann kann man mit ein paar Nadeln auch nochmal eine deutliche Schmerzreduktion erreichen. Das nächste ist ein ganz klassisch, Patient ruft Rettungsdienst, weil er sich gar nicht mehr rühren kann vor Rückenschmerzen, weil er sich entweder einen Hexenschuss, also sprich eine Blockierung im Bereich des häufigst SIG zugezogen hat oder in der Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule. Und da mache ich dann eine Kombination aus Osteopathie, Chirotherapie und Akupunktur. Und das ist einfache Methode. Meistens ist man in 10 Minuten, eine Viertelstunde fertig. Und ich würde mal sagen, so zu 70-80% kann der Patient dann auch zu Hause bleiben. Und Im normalen Klinikbetrieb sind so eine Patienten ja eh nicht vorgesehen, weil Rückenschmerzen, da kann man bestenfalls dann einen Schmerzcocktail geben, da gibt man eine Schmerzinfusion, der Patient wird im Bett abgelagert und das war's eigentlich. Und das ist natürlich dann noch unbefriedigender und davon ist diese Kombination ja schon Gold wert.
Ja,
Und das
ich würde mir auch wünschen, dass Sie kämen, wenn ich den Notarzt rufe.
Lustige ist, ich mache das jetzt ja schon ziemlich lange. Wenn ich dann des Weges komme, sagen die, sag ich, ja, da kommt der gerade Richtige, mach schnell gleich ein paar Nadeln setzen. Und dann sage ich, ja, schauen wir mal, dann sehen wir schon. Und oft funktioniert es ja auch ganz cool. Und das ist dann schon irgendwie auch für die Sunny ist ein echtes Highlight. Mal was anderes.
Wir haben ja auch einige Kollegen und Kolleginnen, also Fachpublikum, die uns zuhören beim Podcast. Was machen Sie denn im Notfall bei Herzinfarktverdacht? Welche
Also,
Punkte?
klassisch als allererstes mache ich immer nicht nur so die ganz normale Diagnostik mit EKG und Anamnese und sonst was. Ich taste immer auch die Brustwirbelsäule ab. Und ganz oft ist es nämlich kein Herzinfarkt, sondern einfach nur eine ganz banale Blockierung der Brustwirbelsäule, die ähnlich wirken kann wie ein Herzinfarkt, aber halt einfach eine ganz banale Blockierung ist. Und dann, wenn ich merke, ah, okay, da ist auch was blockiert, verspannt, dann mache ich erstmal so ein paar chirotherapeutische Griffe. Und wenn es dann immer noch nicht besser ist, dann, okay, dann gibt es ganz normal das Herzinfarkt-Standardprogramm. Da gibt es so Algorithmen. Aber akupunkturmäßig richte ich mich dann eben da sehr stark eben an diese japanische Akupunktur. Das ist dann ich, so im Brustbereich, wenn es auffällig empfindlich ist, das ist dann so Herz 3, Perikard 3, Lunge 7, Lunge 5, so die ganz üblichen Standardpunkte. Und dann auch KG17, KG15 als Mu-Punkte für Herz und Perikard. Und damit kann man schon einiges auch nochmal zusätzlich erleichtern.
Das ist wirklich faszinierend, weil wir ja immer sagen, ja, Akupunktur ist was für die ambulanten Patienten, ne? Aber im Notfall natürlich rufe ich da den Rettungswagen. Klar ist es wahrscheinlich auch, wenn man sich nicht auskennt, das Allerbeste, sowieso erstmal den Rettungswagen anzurufen. Aber bis der kommt, kann man ja auch als Akupunkteur, Akupunkteurin schon mal diese Sachen machen, die Sie erwähnt haben.
Also das, was natürlich einfach ein No-Go ist, sozusagen das Ganze umzukehren im Notarztdienst, also als Notarzt, dass man jetzt sagt, ich versuche jetzt das Ganze erstmal mit Akupunktur. Also das geht natürlich bei lebensbedrohlichen Geschichten gar nicht. Aber wenn ich den einen Algorithmus fertig gearbeitet habe, dass ich mir dann als Add-on eben so ein zusätzliches Tool in die Hand nehmen, wie jetzt Akupunktur, das ist schon sehr Gold wert. Was auch ganz spannend ist, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der hat sich, was weiß ich, einen Fuß vielleicht gebrochen oder nur verstaucht. Und ich akupunktiere ihn. Und dann ist erstmal der Schmerz deutlich besser. Ich tue die Nadeln raus, der Schmerz kommt sofort wieder. Dann kann ich schon ziemlich sicher sagen, oder nach einer halben Stunde, wenn der Schmerz wiederkommt, also auch in der Praxis, dann kann ich schon ziemlich sicher sagen, da ist was strukturell im Argen und da muss auf jeden Fall eine weiterführende Diagnostik her. Das ist halt auch so bei den Rückenschmerzen so, habe ich ein akutes SIG-LWS-Syndrom mit einer Blockierung und der Schmerz wird eine halbe Stunde nur besser und danach kommt es gleich wieder, dann weiß ich ja, okay. Hatte ich zum Beispiel ganz spannenden Patienten, hatte ich einen HWS. Okay, ich akupunktiere HWS, weil es nach Blockierung ausschaut. Es tut ihm aber schon ziemlich weh, seit ein paar Tagen. Und dann denken wir, der bewegt sich aber nicht toll. Der Typ ist 70 Jahre alt. Allgemeinzustand ist auch nicht so toll. Habe ich ganz sachte, in nur Osteopathie, keine Chirotherapie gemacht. Nach einer Stunde war der Schmerz wieder da. Sage ich, okay, da brauchen wir jetzt akuter MRT. Hat dann Plasmozytom.
Oh.
Also sprich einen Krebs mit Schrotschussauflösung des Hals, der Halswirbelkörper. Und da, wenn man dann irgendwie das übersieht und sagt, oh ja, das muss doch, mache ich jetzt noch 10-mal Akupunktur, dann wäre er hingewiesen, der Patient. So ist er weiterhin mein Patient, so lebt er weiter. Also das sind eben immer diese Red Flags, die sollte man schon echt gut auswendig können.
Ja. Jetzt haben Sie ja viel mit traumatischen Erlebnissen auch in solchen Notfallsituationen zu tun. Ist das auch der Grund, warum Sie sich mit dem Thema tiefer beschäftigt haben?
Ja und nein. Also Von meiner Historie, ich hatte Zivildienst im Rettungsdienst gemacht und meine Schwester, mein Schwager sind beide Psychiater und Psychotherapeuten und die hatten sich dann da in dem Kriseninterventionsdienst engagiert. Also das heißt, man betreut akut Betroffene, Hinterbliebene oder Angehörige, Umstehende nach kritischen, heftigen Lebensereignissen wie Reanimation, wie schwere Verkehrsunfälle, wie Verlust von Angehörigen und so weiter. Und da hatten wir dann so eine Ausbildungsgruppe gemacht und da bin ich dann so ganz automatisch so reingewachsen in dieses Thema Psychotrauma. Und hatte mich dann so in meiner Praxiszeit ständig damit intensiv beschäftigt, habe dann auch einige Ausbildungen in NLP, Hypnotherapie, psychosomatische Grundversorgung gemacht, habe mit meiner Verwandtschaft da, ich habe es mal zusammengerechnet, ungefähr 1000 Stunden über das Thema diskutiert und philosophiert, weil wir nebeneinander gewohnt haben. Und das halt so ein bisschen so eine Passion war von uns. Und irgendwann kam mir dann die Idee, eigentlich nicht mit Akupunktur kombinieren. Es muss doch funktionieren. Es geht doch gar nicht anders. Und ich hatte ja in der Praxis, hatte ich da schon lange Jahre Erfahrung mit Akupunktur und Patienten, die halt einfach immer wieder irgendwie heftigen Sachen erlebt hatten. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt probiere ich das einfach mal bei mir aus. Da hatte ich so ein paar so Erlebnisse, die jetzt nicht so angenehm waren, so rettungsdienstmäßig. Und habe das einfach bei mir ausprobiert. Und es hat schlagartig funktioniert.
Also ich glaube, wir müssen jetzt direkt mal einsteigen, dass Sie uns erzählen, was Sie machen und wie und in welchen Fällen. Mögen Sie das mal so den Aufbau einer Behandlung erzählen?
Also vom System her basiert es erstmal auf den fünf Elementen, um es mal erstmal zu umschreiben. Wenn wir die fünf Elemente so anschauen, dann haben wir ja, für jedem Element ist ja eine Emotion zugeordnet. Also Holz, Leber, Galle ist Wut, Ärger. Das spiegelt sich ja in den deutschen Sprichworten wieder. Die Galle, die überschäumt oder die Laus, die über die Leber läuft. Dann haben wir das Herz und die Niere, die beiden sind eher der Angst zugeordnet und der Sorge. Und dann haben wir die Lunge, Metall für Trauer. Dann haben wir noch Magen, Milz, Erde. Das ist dann eher so dieses Grübeln, das nicht loslassen können, das nicht sich verabschieden können, das immer wieder durchkauen, das immer wieder dem anderen Vorwürfe dafür machen, das nicht verdauen können. Und dann haben wir noch die Emotion Ekel, die gehört auch dazu. Und letztendlich haben wir ja einfach, wenn man das ganze Emotionssystem anschaut, haben wir ja nur fünf Grundemotionen. Die Freude, positiv, und alle anderen sind aversiv, das heißt Ekel, Wut, Trauer und Angst. Und dann gibt es noch ein paar Nebengefühle, das ist Neugierde, und da gehört dann auch noch ein bisschen so der Neid dazu. Aber sehr viel mehr Emotionen haben wir gar nicht. Und jetzt kann man jede Emotion, die aufkommt, kann man ja zurückführen, letztendlich damit dann auch auf ein Element, damit auch auf ein Meridian und damit auch wiederum auf Akupunkturpunkte. Das heißt, wenn jetzt eine Emotion, wenn man sich jetzt zum Beispiel etwas vorstellt, etwas, eine massive Kränkung oder irgendeinen Unfall oder sowas, dann kommt entweder Ärger oder Angst auf und diese Gefühle kann man direkt dann eben über Akupunkturpunkte und über die Meridiane direkt angehen.
Also der Patient legt sich hin und Sie sagen dem, okay, was ist Ihr Thema?
Jetzt erkläre ich, dass wie das System läuft.
Okay.
Einfach nur so mal als Vorspann, was Gefühle und die fünf Elemente so miteinander zu tun haben. Weil das ist so die Basis letztendlich der ganzen Therapie. Also als allererstes kommt der Patient rein, er führt bei mir oder vorher schon einen ungefähr 8-seitigen Fragebogen aus. Den kann man bei meiner Homepage runterladen, kann auch jeder runterladen. Das ist dann www.dr-schottdorf.de. Und da ist auch ein Beck-Depressionsinventar-Fragebogen drauf. Und da werden alle möglichen Dinge abgefragt, die in irgendeiner Weise für die Anamneseerhebung relevant sind. Familienstatus, Beruf, Vorerkrankungen, Medikation, Vorunfälle, aber eben auch belastende Situationen und irgendwelche Traumata im Hintergrund. Hatten Sie schon mal irgendwelche belastenden Erlebnisse? Und dann ist es zum Anstreichen, Unterstreichen. Also Verletzungen, Unfälle, Todesfälle, Trennungen, Kränkungen, Entwertungen, Alkohol in der Familie, Scheidung der Eltern, Mobbing-Situationen und so weiter. So, und das unterstreicht der Patient. Und damit ist schon mal sein Brain und sein Gefühl schon mal in gewisser Weise drauf gebahnt. Plus den Psychofragebogen, da wo er dann auch bei ungefähr so 20 Fragen auch die Katze ziemlich gut aus dem Sack kommt und man schon ziemlich genau weiß, ob einer in Richtung einer emotionalen Störung geht oder nicht.
Und das ist jetzt ein psychotherapeutisches Tool, was Sie da nutzen, dieser Interventionsfragebogen.
Genau, Beck-Depressionsinventar ist ein wissenschaftlich fundierter Fragebogen, der ist standardisiert und der ist anerkannt. Der wird bei allen möglichen wissenschaftlichen Untersuchungen auch als Grundstandard-Fragebogen verwendet. Hatte ich auch für die Studie, die wir für diese Methode angewandt haben, auch mit der Uni München, der LMU Psychiatrie, hatten wir auch unter anderem diesen Fragebogen neben 8 weiteren Fragebögen da eben gemacht. Und dieser Fragebogen, das bahnt den Weg schon mal. So, dann kommt der Patient rein, setzt sich erstmal hin und unterhält sich. Erzählen Sie doch mal mit eigenen Worten, was Sie herführt. Dann sagt der Patient, erzählt halt, ja, nehmen wir jetzt mal so ein klassisches Fallbeispiel aus der Geburtshilfe mit einem Trauma aus der Geburtshilfe mit einer Postpartaldepression. Sagt sie, ja, sie ist geschickt worden von ihrer Hebamme, ihr geht's irgendwie gar nicht so gut und sie kann sich überhaupt nicht mehr so richtig konzentrieren auf ihr Kind und über ihr Kind kann sie sich eh gar nicht freuen und ihr geht's insgesamt auch schlecht und sie schläft schlecht und sie ist unruhig und nichts macht ihr Freude und die Verbindung zu ihrem Kind kann sie eigentlich auch nicht aufbauen. Okay. Dann sage ich, okay, geht mal so ein paar Fragen so durch, ob sie Grunderkrankungen, Vorerkrankungen hat und so weiter. Das ist mal alles erledigt. Nee, sie ist eigentlich gesund. Ja, was war mit der Geburt passiert? Und da lasse ich mir jetzt nur ganz grob was erklären und erzählen. Weil wenn man zu sehr beim Erzählen in die Tiefe geht, hat man nämlich auch, durchaus auch die Möglichkeit einer Retraumatisierung. Mhm. Und das wäre ein ganz schlechter Plan. Also dieses, jetzt erzählen Sie mal ganz genau und erzählen Sie mal im Detail. Da gibt es ja auch die narrative Expositionstherapie. Da muss der Patient eben ganz im Detail erzählen und das muss er dann 20, 30, 40 Stunden lang machen und dazwischen wird er immer wieder nach Hause geschickt und das zieht sich dann ewig hin und mit dem Ziel, dass er sich langsam daran gewöhnt, ist evidenzbasiert, ja, aber ewig viele Therapiesitzungen und schön ist es wirklich nett. Bei dieser Therapie, die ich jetzt Extract genannt habe, expositionsbasierte Trauma-Akupunkturtherapie, Extract, da geht es eben darum, dass keiner den Raum mit schlechtem Gefühl verlässt. Weder der Therapeut noch der Patient. Nach keiner Stunde. Sondern immer nur mit guten, angenehmen, positiven Gefühlen. So, also lasse ich jetzt aber die Patientin das mal kurz schildern lassen. Sie hatte eine Geburt, die hat eigentlich ganz gut funktioniert und dann hat sie 10 Minuten, nachdem das Kind draußen war und die Plazenta abgelöst war und auch die Nachgeburt raus war, hat sie plötzlich angefangen, vaginal zu bluten. Und blutete und blutete. Und blutete immer mehr. Dann kam der Gynäkologe, der war ratlos. Dann kam der nächste Gynäkologe. Dann kam der Chirurg, der war auch ratlos. Dann kam der Radiologe, der hat dann mal mit Ultraschall und dann hat man noch ein CT gefahren. Dann hat man ein Angio-CT gefahren. Da hat sich dann gezeigt, sie hat ein Aneurysma in der Gebärmutter. Das geplatzt war. Also dann ungefähr bei einem HB-Wert, also Standard-HB, Hämoglobin, roter Blutfarbstoff bei 12, 5 bis 13 wäre unter der Norm, war sie dann ungefähr bei 6. Kam dann der interventionelle Radiologe und hat dann angefangen an ihr zu arbeiten, hat dann über Katheter, über die Beinarterie, ist er dann da, hat er sich da vorgearbeitet und beim HB von 4 hat er das Aneurysma gestoppt. Also sehr knapp, am Leben am Ende vorbei. Und drumherum stand die versammelte Ärzteschaft, alle, und haben ständig auf die Vagina gestarrt und geschaut, ob der Radiologe es hinkriegt, sie irgendwie jetzt nur am Leben zu erhalten oder nicht. Und das war für die so traumatisierend, dass sie halt einfach eine posttraumatische Belastungsstörung aus der Geburt hat. Jetzt werden wir uns diese ganzen posttraumatischen, diese ganzen Geburts- und Postpartaldepressionen anschauen, so als kleinen Nebenexkurs heute mal. 30% haben krasse Geburtserlebnisse. 10-15% haben Vorläufer oder schon eine kurzzeitige Postpartaldepression, die jenseits des Babyblues ist. Das heißt, mit deutlich depressiven Symptomen. Antrieb schlecht, Freudlosigkeit, niedergeschlagen, hoffnungslos, bindungsarm, keine Bindung zum Kind aufbauen und so weiter und so weiter. Da macht es immer Sinn, nach Trauma zu fragen. Hm. Immer Sinn zu fragen, wie waren die Geburt, wie waren die Schwangerschaft, wie häufig ist das Kind fast beinahe gestorben, wie ging es danach nach der Geburt weiter, ist das Kind auf Intensiv gekommen, haben Sie das Kind noch sehen können? Jene Patientin, machen wir da weiter, sagte, ja, sie war dann im Bett gelegen, war total tot und am Ende hat ein paar Bluttransfusionen gekriegt, HB4 ist ja jetzt auch nicht wirklich Weltklasse, und konnte 2 Tage gar nicht aufstehen, hat 2 Tage ihr Kind gar nicht gesehen. Naja, auf jeden Fall, also nächstes Trauma, Kind nicht sehen können. Also gut, haben wir jetzt mal 2 Traumata. Drittes Trauma, wie waren denn die Familiengeschichte? Wie war das Verhältnis zu den Eltern? Frage ich immer ab, weil das einfach immer wegweisend ist. Vater war abwertend, Mutter war auch nicht sonderlich nett, hat aber die Patientin auch nie davor geschützt, wenn der Vater richtig ätzend zu ihr war oder sie hin und wieder auch körperlich misshandelt hat.
Oh.
Daraus folgt, jetzt haben wir ein Dreier gespannt. Erstens, Kind nicht sehen können. Zweitens, Geburt nicht gescheit hinkriegen. Zu einer guten Geburt nicht in der Lage sein. Und da kommt der Vater jetzt mit ins Spiel. Ich bin eh nichts wert und ich habe eh keinen Traum und ich kann eh nichts gescheit. Nicht einmal eine gescheite Geburt kriege ich hin. Mhm. Daraus folgt, ich muss alles 3 in Kombination angehen. Sonst komme ich nicht wirklich zum guten Ergebnis. So. Also, Anamnese erhoben. Jetzt lasse ich die Patientin hinlegen, mache eine ganz normale Konstitutionsbehandlung nach japanischer Akupunktur. Das kann man aber auch mit chinesischer Akupunktur machen, je nachdem, was man halt so gelernt hat und in welchem System man zu Hause ist und fit und firm und sich wohlfühlt. Und dann mache ich also die Konstitutionsbehandlung, dass die Patientin insgesamt in einem entspannten Modus ist und nicht in so einer inneren Anspannung ist, weil dann kommt sie nämlich viel besser an ihre Gefühle ran. Mhm. So, dann behandle ich erst immer den Rücken. Ich nehme super dünne japanische Nadeln, aber die Schuhpunkte sind einfach geniale Punkte. Die stechen nur ganz flach ein. Dann lasse ich die Patientin umdrehen, auf die Nadeln, auf den Rücken legen. Aber dadurch, dass die Nadeln ja flach eingestochen sind und nur 0,16 mm haben, kann man sich da drauflegen. Zu dicke Nadeln sind schmerzhaft und bei Schmerz hätte es zur Folge, dass der Patient immer sich dauernd auf diese Nadeln konzentriert und sich gar nicht auf seine eigene Gefühlswelt konzentrieren kann.
Kurze Zwischenfrage, die Schuhpunkte wählen Sie dann aufgrund der Anamnese und der genannten Gefühle aus?
Erstens und zweitens einfach so Standard. Niere ist immer gut, Herz ist immer gut, Perikard ist immer gut und wenn was Trauriges dabei ist, ist Lunge immer gut.
Okay.
Damit hat man schon mal ganz viel abgedeckt. Hm. Und das, wenn ich nicht dazu mache, habe ich den Eindruck, dass die Patienten nicht so entspannt sind, als wenn ich es dazu akupunktiere. Gut, Patient liegt auf dem Rücken, ich mache nochmal eine Konstitutionsbehandlung von vorne und dann sage ich, okay, jetzt gehe ich erstmal von ganz weit weg. Sage zu der Patientin, stellen Sie sich mal das Krankenhaus von außen vor. Da stellen Sie sich die Patienten das Krankenhaus von außen vor und da kommen gleich mal ordentlich Gefühle auf. Also ich sage jetzt nicht, stellen Sie sich vor, wie Sie im Kreißsaal liegen und wie Sie kurz vorm Sterben sind, sondern stellen Sie sich mal das Krankenhaus ganz weit weg von außen vor, wie Sie das von der Ferne sehen. Und das reicht schon aus, dass eine ganz ordentliche Gefühlswallung kommt. Da kommt dann Angst zum Beispiel auf und Trauer. Dann sage ich, okay, wo im Körper spüren Sie denn diese Gefühle? Sagt sie zum Beispiel Brust oder Bauch, meistens irgendwo entlang der Mittellinie. Brust, Bauch, Hals, Unterbauch, auch Beine, Hände gibt's oder Kopf. So, sagt sie jetzt auch Brust, dann stelle ich jetzt Punkte wie Herz 3, Perikard 4, Perikard 3 und KG 17. Wird's besser? Ja, wird besser. Okay, wird's noch nicht besser, kommen nur ein paar andere passende Punkte dazu. Ist besser? Ja, es ist eigentlich nichts mehr da. Okay, jetzt stellen Sie sich wieder das Krankenhaus von weiter Ferne vor. Was für ein Gefühl kommt jetzt auf? Ja, Angst, Okay, Stichpunkte auf Nierenleitbahn. Ich nehme immer alle Wälzpunkte, die A, jeder kennt, und die kennt deshalb jeder, weil sie wirksam sind. Niere 3, 6, 7, 9, 10 zum Beispiel. Und Niere 27 und Niere 16 sind so meine Standardpunkte. Da stehe ich mal so 2, 3, 4 Punkte und stimuliere die durch sanftes Hin- und Herdrehen, wovon der Patient aber auch keinen Schmerz verspürt. Aber das Hin- und Herdrehen verstärkt die Wirkung der Akupunkturnadeln ganz immens. Und dann sage ich, okay, nach so einer halben, so 10, 20 Sekunden, wie ist es jetzt, was macht das Gefühl? Ja, es wird leichter. Okay, ist es noch nicht weg, dann stehe ich vielleicht noch ein, zwei Punkte auf den Nierenleitbahn und stimuliere ein bisschen. Ja, jetzt ist eigentlich kaum noch was da. Stellen Sie sich wieder das Krankenhaus vor. Okay, was kommt jetzt für ein Gefühl? Ja, jetzt kommt Trauer. Okay, Lungenleitbahn. Trauer, Lunge, wie gesagt, nehme ich Lunge 7, Lunge 5. Stich die Nadel, stimuliere, reicht noch nicht, nehme ich Lunge 4, Lunge 1, stimuliere. Ja, jetzt wird die Trauer immer weniger, jetzt ist sie weg. Okay, das ist war Schritt 3. Jetzt kommt Schritt 4. Stellen Sie sich das Krankenhaus nochmal vor, können Sie sich es noch als scharfes und farbiges Bild vorstellen? Ja, dann nehme ich Punkte am Kopf, Gallenblase 13 bis 17. Die steche ich eigentlich in gewisser Weise ziemlich randommäßig ein. Und innerhalb von wenigen Sekunden, im Schnitt habe ich durchgezählt, 6 bis 8 Sekunden verblasst das Bild. Mhm. Wenn man jetzt betrachtet, dass die Emotion, die Schärfe und die Farbe in ein Bild einspielt, ist es klar, dass die Emotion gegangen ist. Oder dass die Emotion nicht mehr greifbar ist oder nicht mehr zugriffsfähig ist oder keine Rolle mehr spielt. Ob es gelöscht ist oder nicht, kann ich überhaupt nicht sagen. Es ist nur so, dass sie keine Rolle mehr spielt. Und dann bin ich eigentlich an dem Ziel angekommen, dass das Erinnern nicht mehr emotional belastet ist und nicht mehr so eine emotionale Belastung für den Patienten darstellt. Das kann ja zum Teil eine echt quälende Wiedererinnerung sein mit Flashbacks und so weiter. Dann sage ich, okay, dann gehen Sie jetzt ein bisschen näher ins Krankenhaus hin. Schauen Sie mal den Eingang an. Mal wieder dasselbe, bis ich den Eingang nochmal gescheit sehen kann. Jetzt gehen Sie rein ins Foyer. Mal wieder das Ganze. Jetzt gehen Sie rauf auf die Entbindungsstation. Wieder das Ganze und so weiter. Und wenn ich merke, okay, ich mache so 3 Runden im Allgemeinen und dann reicht es aber für den Tag. Und dann verankere ich ein positives Bild noch zum Abschluss.
Kann ich kurz noch was fragen? Also Sie haben ja schon in der ersten Runde relativ viele Nadeln gestochen, ne? Ist es so, dass Sie dieselben Nadeln dann, wenn Sie die Bilder machen, wo es näher rangeht an den traumatischen Ort, dann nur noch stimulieren oder stechen Sie nochmal neue?
Meistens nicht neue, sondern ich stimuliere einfach nur die bestehenden Nadeln. Mhm. Ist ja für den Patienten noch viel, viel angenehmer, als wenn er jetzt jedes Mal wieder neu gepiekst wird.
Ja.
Nebenbemerkung, wenn jemand zu sehr auf Nadeln reagiert, dann nehme ich einfach so kleine Magnete, Klebmagnete, und auf die klopfe ich dann drauf. Das hat ungefähr 80% Wirkung von Nadeln.
Mhm.
Und damit kann man auch Kinder extrem gut akupunktieren und auch traumatherapeutisch behandeln. Das ist schon ziemlich cool, was man da machen kann. Und sobald ein Kind sich halbwegs irgendwas vorstellen kann, also so 5, 6 geht schon ziemlich gut.
Mhm.
Da kriegt man ziemlich viel schon geregelt. Naja, also dann sage ich, okay, sage ich zu der Patientin, so, jetzt mal ein bisschen Themawechsel, stellen Sie mal Ihr Kind vor, wie es bei Ihnen auf der Brust liegt. Einfach eine schöne Situation, wo Sie sich wohlfühlen und angenehm mit Ihrem Kind in Verbindung sehen. Und da haben die 99% der Patienten haben ein positives Bild von dem, worum es geht. Sei okay, stellen Sie sich vor, und dann stellt sich der Patient es vor. Und hat sich jetzt die Patientin zum Beispiel das vorgestellt, wie ihr Kind bei ihr auf der Brust liegt und ruhig, entspannt mit der Patientin da liegt. Und das ist ein positives Bild. Und dann lasse ich die Patientin, oder ich klopfe mit meiner flachen Hand auf der linken Seite zwischen Schlüsselbein und Herz. So mit einer langsamen Frequenz, so 120, klopfe ich da drauf. Und lass die Patientin das fühlen. Das ist die Verankerung. Aus dem NLP kennt man es mit Anchoring. Aus der Hypnotherapie kennt man es mit hypnotischem Auftrag. Aus dem Ayurvedischen kennt man das mit Marma. Das ist so eine positive Stimulierung des Vegetativums und so weiter. Und das kriegt dann der Patient als Hausaufgabe. dass er immer wieder jeden Tag sich dreimal 3 Minuten das vorstellt und dabei aufrecht steht, Kopf hoch, Brust raus, lächeln. Und die Körperhaltung hat eine ganz entscheidende Wirkung, weil über Embodiment ist es ja so, dass die Psyche reagiert auf die Körperhaltung und nicht nur andersrum. Die Körperhaltung auf die Psyche. Und damit kann man ganz viel nochmal zusätzlich dem Patienten mit zu Hause an positiven Möglichkeiten der Selbstwirksamkeit geben. Und dann macht man das so 3, 4, 5 Sitzungen und wir haben gemessen, so im Schnitt 4 bis 5 Sitzungen reichen aus, um ungefähr 80% der Beschwerden zu reduzieren.
Jetzt haben Sie ja ein Beispiel aus der Gynäkologie erzählt. In welchen anderen Bereichen würden Sie das oder haben Sie das auch schon erfolgreich anwenden können?
Also im Prinzip sind die Klassiker, also man kann verschiedene Sachen unterscheiden. Also einerseits haben wir posttraumatische Belastungsstörung, dafür hat es eigentlich ursprünglich auch entwickelt und auch gedacht. Also sprich Verkehrsunfall. Eine Mutter hatte ich, die hatte ihren Sohn, 16 Jahre, der ist über einen beschränkten Bahnübergang drüber gegangen mit 2 Kumpels und hat halt irgendwie die Schranke missachtet und dann kam ein Zug und hat ihn halt aus dem Leben entfernt. Die war über 2 Jahre, war die völlig derangiert und in der tiefen Trauer festgehangen. Ließ sich extrem gut behandeln. Verschiedene aus dem Einsatzbereich, Polizei, Rettungsdienst, Feuerwehr hatte ich viele Patienten schon, die sehr heftige Sachen, einschließlich Schusswechsel oder mit Todesfolge und solche Sachen erlebt haben. Oder schwere Einsätze im Rettungsdienstbereich. Oder eine hatte ich, die hatte irgendwie ihren Freund, 23 Jahre, der hatte so eine Herzerkrankung, die aber unerkannt war, erfolgreich reanimiert, die war völlig neben der Spur, konnte auch nicht mehr in die Wohnung gehen, die habe ganz akut einfach 3 Tage nach dem Ereignis akkutiert. Danach konnte sie auch wieder in die Wohnung gehen. Mhm. Also, da gibt es ganz viele verschiedene Sachen, so Anwendungsmöglichkeiten aus dem Bereich posttraumatische Belastungsstörung. Der nächste Bereich ist Kränkung. Und Kränkung ist so eine der ganz heftigen Erlebnisse, die man eigentlich gar nicht so richtig, viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, dass da ein unglaubliches Schadpotenzial drin ist. Wenn man sich anschaut, die meisten Mobbing-Situationen sind Kränkungen, die meisten Burnout-Situationen haben in weiteren Sinne auch mit Kränkungen zu tun. Sei es, dass man keinen Sinn mehr in seiner Arbeit findet und damit sich gekränkt sieht, in seinem Ego gekränkt sieht. Sei es, dass der Chef eine ganz unangenehme Gestalt ist, die einfach ätzend ist. Sei es, dass man von Kundschaft ständig irgendwie schlecht behandelt wird oder beschimpft wird und gekränkt wird und so weiter. Was dann bis zur posttraumatischen Verbitterungsstörung führen kann, Post-Traumatic Embitterment Disturbance. Das ist eine der noch schwereren psychiatrischen Erkrankungen, die noch schwerer zu behandeln ist als die posttraumatische Belastungsstörung. Aber mit der Methode funktioniert es erstaunlich gut. Braucht man auch so 4, 5, 6 Behandlungen.
Also da stellen Sie sich auch Situationen vor, die Sie in diese Störung hineingebracht haben.
Genau. Stellen Sie sich Ihren Chef vor, wie er Sie beschimpft. Stellen Sie sich Ihren Kollegen vor, der Sie runtermacht vor den anderen Kollegen. Stellen Sie sich den Kunden vor, der Sie dumm anredet. Am besten noch vor anderen, dass sie ein unfähiger Verkäufer sind und so weiter
und
so weiter.
Und ich meine, sind die dann auch aufgefordert, Wut zum Beispiel zu äußern?
Naja, was spüren sie? Spüren sie Angst? Also ich gebe dann so ein bisschen so Vorschläge. Was spüren sie jetzt gerade, wenn sie sich das vorstellen, wie ihr Kunde sie beschimpft? Kommt da Wut, Angst, Trauer, Ärger, Ekel, Enttäuschung, ärgerliche Enttäuschung oder traurige Enttäuschung? Zum Beispiel wieder in den 2 Grundgefühlen. Mhm. Vielleicht auch ängstliche Enttäuschung, zu versagen und über sich selber enttäuscht zu sein. Also so mache ich so Vorschläge. Und dann weiß der Patient meistens schon ziemlich gut, woran er ist und wo sein Gefühlsleben ist.
Und sie stechen dann, also sagen wir mal, wenn es Wut wäre, stechen einfach nur die Punkte von Leber und Gallenblase. Oder genau. Sagen sie auch was, zum Beispiel, was würden sie ihrem Chef oder dem Kunden gerne mal sagen? Also wenn das so viel unterdrückte Wut ist zum Beispiel.
Nee, das mache ich gar nicht.
Nee?
Nee, weil, also da gibt es ja eine, aus der Therapieforschung gibt es ja eine ganz interessante Erkenntnis. Und man kennt doch dieses mit dem Boxsack.
Ja.
Stell dir vor, da ist ein Boxsack, da heilst du jetzt rein und stellst dir deinen Chef vor, wie du ihn da malträtierst. Und da hat man dann festgestellt, wenn man das Objekt, in das man seine Gewalt ablädt, personifiziert, verstärkt es die Wut und verstärkt es die negativen, aversiven Gefühle. Hm. Wenn man es allerdings nur ein zielungerichtetes Ausleben zulässt und sagt, hau einfach in den Boxsack rein, solange du kannst, denk an nichts. Dann geht die Wut runter.
Mhm.
Das trifft sich auch mit Peter Levine, diesem Traumatherapeuten. Ja. Der sagt, was macht eine Gazelle, die gerade einem Löwen entkommen ist? Die haut auch nicht irgendwo in den Boxsack rein und böser Löwe, sondern die zittert einfach.
Ja.
Und durch dieses Muskelzittern werden die Stresshormone abgebaut. Und nichts anderes ist im Prinzip, dass ich in den Boxsack reinhaue. Ich kann ja im Prinzip einfach 10 Stockwerke rauf und runter rennen wie ein Idiot. Dann bin ich auch frei von Adrenalin, dann bin ich auch völlig ausgepowert und dann habe ich auch keine Wut mehr. Also, aber wenn ich mir natürlich 10 Stockwerke lang meinen Chef vorstelle, was für eine Nervensäge der ist, kommt es nicht gut, weil dann habe ich nämlich meinen gesamten Fokus auf diesen Typen gerichtet. Und das verstärkt die negativ-aggressiven Gefühle. Also das, so halte ich es dann eben auch und ich gehe einfach nur immer straight on auf die Gefühle.
Mhm.
Auch einfach nur, dass ich die Gefühle reduziere, um dann einen inneren Frieden mit dem, was ist, herzukriegen.
Das war das Zweite und gab noch was nach Kränkung?
Ah, Kränkung, ja. Und dann gibt es eben noch so allgemeine so Befindlichkeitsstörungen oder ja, so Sachen wie Prüfungsangst, wie Angst vor einer schwierigen Verhandlung. Ich hatte zum Beispiel mal eine, die hatte, das war so ein größeres Familienunternehmen und waren dann zwei Familienmitglieder und eins der Familienmitglieder hat immer, sobald es dich in irgendeiner Weise das andere mit dem anderen Familienmitglied in Verhandlung getreten ist, hat die nach kurzer Zeit zu weinen angefangen, weil sie den Druck nicht ausgehalten hat. Und die andere war halt einfach ätzend. Und dann habe ich erst einmal dieses Geschwister entschärft, dass es nicht mehr ganz so unangenehm wirkt. Und dann habe ich Marma, also über dieses Klopfen, habe ich ihr ein Bild verankern lassen, was durchaus etwas fragwürdig gewalttätig ist, was dann aber in der Verhandlung verdammt gut gewirkt hat. Ich habe ihr einfach vorgestellt, wie die Schwester eine Schlange ist, eine Kobra. Und sie das Bild implantiert, in ihr das Bild hypnotisch implantiert, dass sie ein Mungo ist, der diese Kobra frisst. Und dann habe ich sie beauftragt, dass sie sich ein paar Videos anschaut, wie Mungos Kobras killen. Und das habe ich dann immer weiter verankert und dann ist die irgendwann in die Verhandlung gegangen und hat gar nicht mehr weinen müssen. Sondern konnte dann da relativ in sich gefestigt gut verhandeln.
Also der Vorschlag kommt von Ihnen oder lassen Sie auch die Patienten sich was vorstellen?
Ich lasse auch den Patienten mal, haben Sie ein gutes, also so aus der Hypnotherapie kennt man das ja, was für ein Krafttier könnten Sie jetzt brauchen, was für eine Unterstützung können Sie jetzt brauchen in der Situation? Also das ist dann so mit hypnotischen Aufträgen, das ist dann so eine Mischtherapie.
Mhm.
Aber eben dafür auch Prüfungsangst lässt sich mit dieser Methode unheimlich gut beseitigen. Dann gibt es noch die Verknüpfung mit Schmerz. Also der Patient hatte zum Beispiel einen Unfall und er hat jetzt immer noch Schmerz, weil irgendwie Bein gebrochen war und die Narbe schmerzt immer noch. Dann sage ich, okay, stellen Sie sich den Unfall nochmal vor. Was für ein Gefühl kommt da auf? Und jetzt schauen Sie Ihr Bein an, wie das wehtut. Was für ein Gefühl löst das Bein dann auch noch dazu aus? Und dann kann man das so ineinander vermischen und miteinander in Kombination setzen. Das sind so die meisten und häufigsten Indikationen, wo man das verwendet.
Lehren Sie diese Methode eigentlich auch Ihren Kollegen im Notdienst, in der Feuerwehr, im Katastrophenschutz?
Nee, man muss dazu schon argumentieren können. Ich lehre es bei der DEKFA. Mhm. Ich habe es auch in Rothenburg, habe ich in einem Tageskurs gehalten. Und das Interessante und Spannende ist, wenn man sich mit Akupunktur auskennt, dann ist man da relativ schnell in dem System drin. Und wenn man die Fallstricke auch kennt und dann da sich mal sich sachte auch rantastet, jetzt nicht gleich die krassen Mega-Erlebnisse da abgreift mit der Maximal-PTSD, sondern einfach mal so leichte Kränkungen angeht, wie, was weiß ich, der Chef, der nervt, dann kann man da sehr gut reinwachsen. Und es hat viel mit Erfahrung natürlich dann auch zu tun. Und insofern lehre ich die Methode auch, ja.
Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick. Gibt es jetzt noch irgendwas, was Ihnen in dem Zusammenhang wichtig ist und worüber wir noch gar nicht gesprochen haben?
Noch ein kleiner Exkurs über Humor. Also ich mache ja Notarztdienst ziemlich lange. Ich mache ihn unter anderem auch deshalb mit so großer Begeisterung, weil es einfach zum Teil Kabarett umsonst ist. Es ist zum Teil so absurd witzig, dass selbst wenn die Situation schon ziemlich krass ist und der Patient echt wirklich in schon ziemlich kritischen Zustand ist, selbst der Patient mitlachen muss, weil es so absurd ist. Und es gibt in dieser ganzen Traumatherapie, selbst wenn es noch so todtraurig ist, gibt es immer wieder Sequenzen, und zwar ganz viele Sequenzen, wo ich mit dem Patienten schallend lache. Aber das Wichtige ist, ich lache nicht über den Patienten, sondern ich lache mit dem Patienten. Und jetzt zum Beispiel diese eine Patientin, die ihren Sohn verloren hat. Spätestens ab der zweiten Stunde sage ich dann, also das ist doch eigentlich an Absurdität nicht zu überbieten. Da geht ihr Sohn in seiner pubertären Dumm und Leichtsinn einfach über den Bahnübergang, die anderen zwei Kumpels sind zwei Schritte vor ihm, überleben und ihr Sohn ist weg. Was ist das für ein komisches Schicksal? Dann muss man irgendwie schon fast anfangen zu lachen, weil es so absurd ist. Und dann halte ich es eher wie Dürrenmatt, der sagt, Mama, kann man dem Leben nur mit der Komödie begegnen, weil ansonsten müsste man nur traurig, am besten vorzeitig aus dem Leben scheiden und ganz scheitern. Also lache ich lieber mit den Patienten. Und das ist einfach witzig zum Teil. Und die Patienten freuen sich so wahnsinnig, wenn endlich mal einer mit ihnen lacht und nicht dauernd so eine Trauermine aufhat und dann, oh ja, also schlimm. Ja, natürlich ist es schlimm, klar, aber es lebt nicht mehr weiter. Und dieses Lachen, das hat diesen Entspannungseffekt. Und dann, Herr Doktor, das tut so gut, einfach mal zu lachen. Und das ist cool. Komm mal.
Noch eine Frage zum Fallstricken, die es da geben könnte. Sie sind jetzt Arzt, aber viele in der AGTCM und auch die, die Podcast hören, sind ja HeilpraktikerInnen. Gibt es da irgendwas, was man besonders beachten muss?
Also grundsätzlich erstmal, was ich jedem Patienten immer sage, Heilsversprechen sind immer unseriös. Da müssen Sie schon mal lachen. Das sind wir schon wieder beim Humor. Und dann sage ich aber, wissen Sie, ich kann Ihnen nur eins versprechen. Ich bemühe mich nach Kräften. Aber ich kann kein Heil versprechen. Und dann ist das zumindest schon mal als erstes geklärt. Zweitens ist es immer wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel diese Traumatherapie-Methode nimmt, dass man ganz klar erstmal abklärt, hat der Patient eine Psychotherapie schon gehabt? Braucht er vielleicht zusätzlich eine Psychotherapie? Und man ist immer juristisch auch aus dem Schneider, wenn man den Patienten dokumentiert empfiehlt. Passen Sie auf, ich empfehle Ihnen trotz alledem, was wir hier tun, dass Sie unbedingt auch eine Psychotherapie sich suchen, einen Psychotherapeuten, und wenn die psychiatrischen Symptome, sprich die Depression, zu stark ist, dass man ihn auch einer psychiatrischen Therapie zuführt bzw. empfiehlt und dieses aber auch schriftlich dokumentiert. Nur wer schreibt, der bleibt. Wer nur spricht, nicht. Und da kann man nämlich ganz massiv, kann das einem auf die Füße fallen. Und deshalb ist die Dokumentation eben gerade bei solchen juristisch schwierigen Sachen immer wichtig. Und da kann ich einfach nur wärmstens empfehlen, sich den ein oder anderen Podcast über Juristerei im Medizinwesen anzuhören, um da auch firm zu sein. Und wenn man das Gefühl hat, es ist eine Nummer zu groß oder man hat noch nicht irgendwie so die Übung in solchen Sachen, dann sollte man auch ganz klar sagen, wissen Sie auf, ich glaube, da kommen wir beide jetzt nicht gut zusammen. Ich glaube, da gehen Sie mal eher noch zu einem Psychotherapeuten oder zu einem Psychiater und schauen, dass Sie einen dezidierten Traumatherapeuten mit Zulassung haben und so weiter. Ich habe zum Beispiel, zwei Patientinnen, die sind komplexest traumatisiert, schwerst traumatisiert in der gesamten Kindheit, sind junge Erwachsene, die ungefähr zwischen einmal und fünfmal pro Tag einen dissoziativen Krampfanfall bekommen. Die habe ich aufgelesen im Notarztdienst und die behandle ich in Absprache mit der Psychiatrie des Bezirkskrankenhauses in Augsburg. Ich behandle die in Absprache mit den Betreuern der betreuten Unterbringung, wo sie betreut werden, wo sie wohnen, mit dem niedergelassenen Psychiater und mit dem Psychotherapeuten im Verbund. Und die kommt fast jedes Mal bei mir in den dissoziativen Krampfanfall. Dann gebe ich ihr halt Notarztdienst sei Dank, gebe ihr einfach einen Midazolam dann. Also das ist so ein Benzodiazepin, gebe ihr dann nasal, oral. Und dann ist sie nach 10 Minuten, Viertelstunde, ist meistens der Krampfanfall wieder vorbei. Aber das ist natürlich schon, muss man da schon wirklich Übung haben. B, man muss es gut absprechen. C, man muss es gut dokumentieren. D, da braucht man immer einen Zeugen mit im Raum, weil es eben um krass sexuelle Missbrauchsgeschichten geht. Und man braucht ziemlich gute Nerven, um dann auch das Ganze auch völlig selber unbeschadet zu überstehen. Und da kann ich vielleicht noch mal kurz was zur eigenen Psychohygiene sagen. Es ist echt hilfreich, wenn man regelmäßig sich auch in irgendeiner Weise sowas wie eine Supervision besorgt, weil wir als Therapeuten einfach so viel, zum Teil echt hässliche Geschichten mitbekommen, so dass es wirklich gar nicht schlecht ist, da einfach sich immer wieder auch selber wieder auf den Teppich zu holen.
Kann ich nur bestätigen.
Ja. Also ich denke, bei allen Schmerzerlebnissen und bei allen Schmerzpatienten, und das sehe ich einfach jeden Tag, da gehen die Patienten in die Schmerztherapie und in die Schmerzambulanzen und in die Schmerzkliniken und die Schmerz-weiß-der-Geier-was und keiner fragt nach irgendwelchen Vorbelastungen. Keiner fragt nach Traumata, keiner fragt nach hässlichen Erlebnissen, keiner fragt nach dem kränkenden Vater, nach der misshandelnden Mutter. Keiner fragt irgendwie, wann hat denn der Schmerz begonnen? Was war denn eigentlich davor? Ach so, ein Vierteljahr davor ist ihre Schwiegermutter eingezogen. Ach so, die hat sich ständig blöd angeranzt. Ach so, und ihr Mann und die Ehe ging dann auch noch in die Brüche. Ach, und seither haben sie Kreuzschmerzen. Ah nee, das spielt keine Rolle. Also sowas sehe ich halt ganz oft. Und da würde ich mir wünschen, dass die Kollegenschaft und die Behandlerschaft und die Therapeutenschaft einfach wesentlich mehr fokussiert auch auf die emotionale Seite schaut, auf die kränkende und auf die traumatisierende Seite schaut und auf die Vorerlebnisse und immer auch auf die Kindheit schaut. Was waren denn da eigentlich? Und habe ich da irgendwelche krassen Sachen erlebt? Und wenn man das eben dann integriert, berücksichtigt und damit dann einen schönen Frieden schaffen kann, dann hat man dem Patienten wahnsinnig weitergeholfen und ist auch bei den ganzen Schmerzpatienten und den Patienten mit den ganzen funktionellen Störungen viel schneller am Ziel.
Das ist ja auch ein typischer Blickwinkel der chinesischen Medizin auf die Menschen.
Wobei interessant ist, bei der chinesischen Medizin, dass die Emotionen, also so eine klassische Psychotherapie, so ein klassischer Psychotherapieansatz, eigentlich da in diesem ganzen alten chinesischen Denken mir gar nicht so richtig begegnet ist. Und wenn man die ganze Literatur mal so screent und schaut, was es auch da an therapeutischen Vorgehensweisen gibt, gibt es eigentlich so gut wie immer nur Vorschläge einer unspezifischen Punktwahl für die passenden Gefühle, aber die Exposition zum traumatischen Erleben mit einer direkten, dezidierten Extraktion, deshalb auch dieser Name Extraktion der Gefühle und einer Befriedung der Gefühle. Da habe ich keine Literaturstelle gefunden, die das in irgendeiner Weise jemals so direkt gemacht hätte. Ich war jetzt bei dem ICMAT-Kongress, also diese International Council of Acupuncture and Related Techniques, der so immer um die Welt überall stattfindet. Das ist so ein Akupunkturkongress, wo Ärzte ihre Medizinforschung vorstellen, die sie über Akupunktur auch zum Teil an großen Instituten erstellt haben. Und da kommen echt geniale Studien, werden da vorgestellt. Und da hatten auch zwei traumatherapeutische Punktkonzepte vorgestellt, aber eben auch wiederum ohne Exposition, ohne direktes Angehen und Extrahieren und Befrieden der traumatischen Erlebnisse. Sondern bestenfalls denken Sie einfach an das, was Sie wollen, vielleicht auch ein Trauma, und dann geht der Therapeut aus dem Zimmer. Funktioniert auch. Aber ja, eben, man kann die Wirksamkeit halt einfach immens steigern. Und das, wenn man es machen kann, warum denn nicht? Und damit kann man dem Patienten wahnsinnig gut weiterhelfen.
Also würden Sie sagen, das Spezifische an Ihrer Methode ist tatsächlich, dass Sie Akupunktur nach den 5 Elementen, nach den Emotionen, die damit verbunden sind, mit der Konfrontation oder Exposition verbinden?
Das ist das Zentrale an dieser Methode. Und das ist bisher eben, also ich glaube jetzt nicht, dass ich da wahnsinnig der Mega-Held bin, gar nicht, überhaupt nicht, sondern ich hatte halt einfach das Glück, dass ich mich ganz viel mit verschiedensten Methoden beschäftigen konnte und damit konfrontiert worden bin, sprich mit Traumata, mit Traumatherapie und so weiter, eben, dass mir das dann halt irgendwann eingefallen ist, okay, diese Kombination müsste es eigentlich rausreißen. Und anscheinend ist das irgendwie noch nicht so richtig irgendwie aufgefallen und eingefallen, weil vielleicht auch die kombinierte Ausbildung halt eher selten ist.
Also es ist nur zu hoffen, dass die Menschen, die jetzt diesen Podcast hören, hellhörig werden von ärztlicher und auch von Heilpraktikerseite und sich mehr damit beschäftigen.
Also Trauma ist, denke ich, schon einer der Schlüssel überhaupt zur Heilung, und die Befriedung der Traumata, denke ich, ist einer der zentralen Schlüssel, um auch überhaupt einen Frieden in die Welt zu bringen und zu tragen. Und vielleicht noch ein abschließendes Wort. Wenn man sich so Familienstrukturen anschaut, ich mache ganz häufig systemische Ansätze. Also dass ich zum Teil Mama, Papa, Kind, anderes Kind, Liebhaber des Papas, Liebhaberin des Papas behandle, dann zum Teil auch in Gesprächen zusammenbringe und dann aber jeden Einzelnen befriede. Und plötzlich kommt in die Sozialstruktur, in die Sozialsysteme ein wahnsinnig starker innerer Frieden rein, und plötzlich wird nicht mehr rumgestritten, es wird nicht mehr rumgeschrien zu Hause, es wird nicht mehr gekränkt, es wird nicht mehr niedergemacht, sondern es kommt plötzlich einfach eine Ruhe ins System. Und wenn man dann sieht, wie Kinder dann plötzlich aufblühen können und nicht mehr ständig in Angst durch die Gegend laufen müssen, dass der Vater oder die Mutter plötzlich irgendwie da laut wird und kränkend oder sonst wie unangenehm werden, dann haben wir unseren Mitmenschen unserer Welt schon wahnsinnig tiefen Dienst erwiesen. Und das würde ich mir schon sehr wünschen, dass das möglichst viele auch mit großer Hingabe auch tun. Danke.
Vielen Dank. Danke. Ganz herzlichen Dank für Ihren Einblick in Ihre Methode.